NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. März 1314. Der Todestag von Jacques de Molay, letzter Großmeister des Templerordens.
Er stammte aus dem Geschlecht Molay und wurde ein harter und trotziger Jüngling.
So erzählt es Giovanni Boccaccio in seinem Buch »Vom Glück und Unglück berühmter Männer und Frauen«.
Da er nach dem französischen Gesetz seinem ältesten Bruder das Erbe überlassen musste, war er arm und hatte sich der Herrschaft des Bruders zu fügen. Um sie abzuschütteln und zu Größerem zu kommen, trat er in den Templerorden ein, in dem er sich so gut hielt, dass er bald zum Prior und nach dem Tod des Hochmeisters zu dessen Nachfolger gewählt wurde. Als er diese Würden besaß, begann Fortuna, die so viele Verderben verursacht, sein Leben zu zerstören.
Sehr viel mehr wissen wir nicht über die Jugend von Jacques de Molay. Er wird um 1245 geboren, stammt aus niederem Adel und ist mit 20 Jahren Tempelritter. Als Großmeister teilt er das brutale Ende des Ordens und verbrennt vor 700 Jahren elend auf dem Scheiterhaufen. Doch die Erinnerung an die einst so stolzen Templer ist bis heute nicht erloschen. Geheimnisse, Reichtum, Laster, Tod, all das gehört zu den Templern wie das Rote Kreuz auf ihrem weißen Mantel. Selbst in Computerspielen leben sie weiter.
Jetzt bin ich unmittelbar hinter ihm. Und jetzt habe ich ihn vom Dach geschubst. Und da läuft er noch rum. Hat den Sturz überlebt.
Michi Hase spielt Assassin's Creed, ein millionenfach verkauftes Computerspiel. Die Templer sind hier, wen wundert es, die Bösen.
Das heißt, sie versuchen durch einen magischen Gegenstand, der in dem Spiel fiktiv erschaffen wurde, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und meine Aufgabe ist es ganz einfach, das zu verhindern.
Die Wirklichkeit sieht 1314 anders aus. Weltherrschaft ist nicht das, was Jacques de Molay anstrebt. Ihm würde es genügen, den Orden vor dem Vernichtungsschlag des französischen Königs zu retten. Oder wenigstens ihn von den finsteren Vorwürfen reinzuwaschen, die überall kursieren. Doch Jacques de Molay wird scheitern.
Alles, was man erschließen kann aus den späteren Handlungen und wie er sich gerade auch im Templerprozess verhalten hat, macht also deutlich, dass er sicherlich kein gebildeter Mann war.
Der Hamburger Professor Jürgen Sanowski ist Experte für die Geschichte der Templer.
Er war durchaus in seinem Rahmen begabt, war aber eben auch von seiner ganzen Ausbildung her eben eher Ritter als Gelehrter oder etwa Jurist, was ihm vielleicht weitergeholfen hätte in der Situation des Templerprozesses. Er hat sich als Laie und Unwissender sozusagen mehrfach selber bezeichnet.
Die Geschichte der Templer oder Tempelritter beginnt um 1120, etwa 20 Jahre nach dem Ende des ersten Kreuzzugs. Fast alle Ritter, die das heilige Land im Namen Christi mit viel Blutvergießen erobert haben, sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Wer soll nun die Pilger auf ihrem Weg nach Jerusalem schützen? Und wer soll verhindern, dass die Heiden sich das Land zurückholen?
Die Templer generell sehen eigentlich aus wie Adlige. Das sind Leute, die man auch in dem Spiel zum Beispiel auf der Straße treffen könnte. So sehen die aus. Können dann aber relativ gut kämpfen, können gut parieren, können gut kontern, können gut zuschlagen, je nachdem, was es halt für ein Templer ist.
Genau solche Männer werden gebraucht. Soldaten, die ihr Leben in den Dienst der Kirche stellen. Sie sind Ritter und Mönch zugleich, obwohl beide Stände sonst streng voneinander getrennt leben.
Der Templerorden ist quasi als neue geistliche Institution aufgetreten, hat also eine neue Form von Orden begründet, eben gerade in dieser Verbindung zwischen den drei mönchischen Gelübden.
Armut, Keuschheit und Gehorsam.
Und dem zusätzlichen Gelübde des Kampfes gegen die Heiden und der Verteidigung der Christenheit. Das hat auch ganz große Widerstände zunächst ausgelöst. Deswegen hat ja Bernhard von Clairvaux mit seiner Schrift eigentlich eine Antwort finden müssen auf den Sonderstatus dieser besonderen Elitetruppe.
Eine Elitetruppe also, genehmigt von niemand Geringerem als dem großen Prediger Abt Bernhard von Clairvaux, der sogar ein Loblied auf den Orden schreibt. Balduin II., König von Jerusalem, schenkt ihnen den Palast auf dem Tempelberg in Jerusalem, daher der Name Tempelritter. Aber sie nennen sich auch die armen Ritter Christi. Zwei Ritter auf einem Pferd, So zeigt es das Siegel der Templer. Die Legende will es anders. Märchenhaft soll ihr Reichtum gewesen sein und Heerscharen von Wissenschaftlern machten sich bereits auf die Suche nach verborgenen Schätzen.
Also der Reichtum der Templer ist eigentlich in der Regel sehr stark überschätzt worden. Man hatte natürlich sehr viel Besitz, aber nicht in dem Maße, wie ihm das dann die Legende zuschreibt.
Märchenhaft? Nein, aber Reichtum durchaus. Denn der Orden wächst rasch. 15.000 Mitglieder, 9.000 Besitzungen. Schenkungen von Menschen, die in den Orden eintreten, oder von Sündern, die ihre Seele retten wollen.
So, und jetzt haben wir die Templer getötet, sind in den Raum hineingegangen und da sehen wir auch die Schätze, die die Templer bewacht haben, die ich jetzt natürlich auch direkt plündern werde. Das sind zwei Schatzkisten. In der einen befinden sich 965 Goldstücke und in der anderen Kiste befinden sich 1053 Goldstücke.
Von Portugal bis Polen. Die Templer besitzen fast überall Ländereien und Burgen. Der meiste Besitz befindet sich in Frankreich und England.
Die Bewirtschaftung des Grundbesitzes ist die eine ganz zentrale Quelle des Templerbesitzes. Man hat das natürlich genutzt, um Dinge fürs Heilige Land zu finanzieren, also Pferde zu verschiffen, auch Lebensmittel zu verschiffen, um dort eben die eigentlichen Aufgaben des Ordens ausführen zu können.
Weil die Templer über das größte stehende Heer im Abendland verfügen, ist ihre Macht außerordentlich. Kein König kennt ihre Pläne. Und bald wird von dunklen Machenschaften geredet.
Man hat gedacht, da seien also irgendwelche geheimen Dinge auch ausgetauscht worden und so. Das ist also alles Legende. Das hat mit der Wirklichkeit sehr wenig zu tun. Hat natürlich den Hintergrund in der realen, sehr machtvollen Stellung des Templerordens, gerade im Heiligen Land.
Das geheime Wissen der Templer bezog sich aber nicht auf den Verbleib des Heiligen Grals, wie es bei Bestsellerautor Dan Brown zu lesen ist, und auch nicht auf die Idee von Weltherrschaft, wie im Computerspiel.
Erstaunlicherweise sind Templer-Kuriere so inkognito, dass sie auch von den eigenen Wachen verfolgt werden, weil die Templer scheinbar auch in dem Spiel niemandem vertrauen, sondern lieber alles auf höchster Ebene geheim halten. Das spielt mir natürlich jetzt in die Karten, weil den Templer natürlich auch von den eigenen Wachen in dem Fall jetzt der Weg abgeschnitten wird. Und jetzt kann ich ihnen hinterherlaufen.
Was wir natürlich finden können, was die Dinge sehr interessant macht, dass die Templer aufgrund ihrer herausgehobenen Position mit vielen Seiten verhandelt, gesprochen haben. Das war ja nicht nur ein kämpfender Orden, sondern man hat auch versucht, in bestimmten Situationen einfach durch Bündnispartner, durch Gespräche Dinge zu erreichen. Man hat da auch mit muslimischen Herrschern durchaus Gespräche geführt.
Und doch? Auch die Templer können nicht verhindern, dass die Christen die Herrschaft über das Heilige Land verlieren. Mit der Stadt Akkon fällt 1291 auch der letzte Templerstützpunkt in die Hände der Muslime. Der Orden verlegt sein Hauptquartier nach Zypern. Jacques de Molay, der ein Jahr später zum Großmeister ernannt wird, muss für seine Ritter neue Herausforderungen finden. Doch er ist ein Mann ohne Visionen. Er schaut zurück, nicht nach vorn.
Das heißt also, von der Struktur her war er eben aufs Militärische stärker ausgerichtet. Da hatte er durchaus eben sehr klare Vorstellungen, wie die Entwicklung im Orden weitergehen sollte. Also Reform im Mittelalter meint ja eigentlich eher Wiederherstellung des alten, guten Zustandes. Das war offenbar genau die Linie, die er versucht hat, also zu den alten Idealen der Templer als kämpfender Orden zurück. Gewissermaßen die Wiederbelebung des ersten Kreuzzuges, das war seine Konzeption.
Und so wendet sich das Blatt für die Templer. Auch im Computerspiel.
Das ist eine Botschaft, die ich jetzt praktisch von einem weiteren Gegner der Templer bekommen habe. Ich habe jetzt auf der Karte einen Punkt eingezeichnet, wo sich der Templer befindet, den ich töten muss.
Das letzte Kapitel der Templergeschichte schreibt der französische König Philipp IV., genannt der Schöne. Er ist besessen von der Idee, unter den christlichen Königen der Erste zu sein.
Da war ihm natürlich jedes Mittel recht, auch Dinge, die seine eigene Macht einschränken, zu bekämpfen. Ich glaube, das ist der erste, vielleicht auch wichtigste Grund überhaupt, die Templer gewissermaßen als Staat im Staate, als eine ja übernationale, internationale, eben europäische, geistliche Institution, die nur dem Papst unterstand, war gewissermaßen ein Dorn im Auge Philipps.
Jacques de Molay aber erkennt das Problem nicht. Er transferiert das Vermögen des Ordens von Zypern nach Paris und will die Ritter von Frankreich ausführen. Direkt vor der Nase Philipps, der nicht nur hohe Schulden bei den Templern hat, sondern auch auf seine Bitte, in den Orden aufgenommen zu werden, eine brüske Ablehnung einstecken musste. Da kommen die Gerüchte über moralische Verfehlungen der Templer dem beleidigten König gerade recht. Und so schreibt Philipp IV. Am 14. September 1307 einen geheimen, verhängnisvollen Brief an alle Polizeipräfekten Frankreichs.
Die Brüder des Ordens vom Tempel werden beschuldigt, Christus zu verleugnen, auf das Kreuz zu spucken, sich bei der Aufnahme in den Orden obszönen Gesten hinzugeben, und sie verpflichten sich, sich einander hinzugeben, ohne Widerrede, sobald es von ihnen verlangt wird.
Solche Vorwürfe sind ungeheuerlich, aber nicht neu. Auch Ketzer werden dieser Dinge verdächtigt. Schändung des Kreuzes, Homosexualität, Sodomie, Götzenanbetung. Jedes Detail war der Fantasie eines eifrigen Anklägers entsprungen.
Jacques de Molay war eigentlich während der ganzen Zeit durchgängig in einer Zwangslage, wo er wenig Möglichkeiten hatte, etwas für die Verteilung des Ordens zu tun.
Der Großmeister ist aber sicher, alle Vorwürfe vor dem Papst als haltlos entkräften zu können. Denn nur das Oberhaupt der Kirche darf über den Orden richten. Doch Philipp schert sich nicht darum und verhindert die Audienz. In seinem Brief heißt es weiter:
Wir haben beschlossen, dass ausnahmslos alle Mitglieder selbigen Ordens unseres Königreichs festgenommen werden.
Der Überraschungsangriff gelingt. Am 13. Oktober 1307 gehen fast alle Templer in Frankreich ins Netz. Auch Jacques de Molay. Es ist Freitag der 13. Seit diesem Jahr gilt er als Unglückstag, verknüpft mit der Tragödie der Templer.
Hilfe! Lass mich in Ruhe!
Nicht zu fassen. Jetzt hat er mich geschlagen und vom Dach gestürzt.
Der Prozess, der nun beginnt, endet in einem schändlichen Justizmord. Geben die Templer die Verfehlungen zu, gelten sie als schuldig. Leugnen sie, sterben sie an der Folter. Und Jacques de Molay? Historiker Jürgen Sanowski?
Man kann eigentlich sagen, dass vielleicht auch ein anderer Meister eben nicht viel anders hätte reagieren können. Er sah sich eben gleich den persönlichen Vorwürfen gegenüber, hat dann zunächst mal gestanden, dann wieder widerrufen und war dann natürlich auch von Anfang an der Bedrohung ausgesetzt, die eben allen, die widerrufen haben, im Mittelalter drohte, nämlich der Hinrichtung als rückfälliger Ketzer, was dann ja letztlich auch im März 1314 eintrat mit seiner Hinrichtung.
So wird Jacques de Molay und mit ihm der Orden der Templer ein Opfer des Königs von Neid und Machtgier zerfressen. Opfer eines schwachen Papstes, der nicht für die Seelen kämpft, die ihm anvertraut sind. Und Opfer des eigenen Glaubens an eine gerechte Welt.
Ich glaube schon, dass Jacques de Molay vertraut hat darauf, dass man ihn auch noch vor dem Papst anhört. Und das ist eben nicht geschehen. Also er hat sich auf diese Spielregeln verlassen.
Ein Spiel, das damals wie heute mit dem Tod endet. Auch auf dem Computer von Michi Hase.
Er muss aus der Deckung kommen. Dann schlagen wir zu.
Ich habe dann einfach ganz schnell das Attentat aus dem Streunerhaus durchgezogen, möchte ich sagen. Und damit ist die Mission eigentlich auch geschafft.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Jacques de Molay, der heute vor 700 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.